Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Glaub ihnen nicht. So haben wir unsere Gesprächsreihe beschrieben, in der wir auf die Macht von Verschwörungsmythen blicken wollen. Denn auch im Pop sind Verschwörungsideen virulent. Die Mondlandung war nur eine filmische Inszenierung von Stanley Kubrick. Beatle Paul McCartney ist längst schon tot, während der King of Rock'n'Roll Elvis lebt. Und viel ernster natürlich, Stars wie Michael Wendler stellen Corona in Frage. Rapper glauben an die jüdische Weltverschwörung. Dana Buchzig ist Journalistin und wissenschaftliche Dozentin und gibt Tipps für den richtigen Umgang mit Verschwörungsmythen. Vor der Sendung haben wir telefoniert. Guten Tag, Dana Buchzig.
Hallo.
Angenommen, mein bester Freund hört Musik, in der vom angeblichen Finanzjudentum und der Macht der Familie Rothschild die Rede ist. Meine Gegenargumente prallen an ihm ab. Wie kann ich ihn dennoch erreichen?
Das Wichtigste beim Umgang mit Radikalisierung ist, dass wir uns Zeit nehmen und dass wir tatsächlich nicht nach Bauchgefühl agieren. Das Bauchgefühl sagt uns, das ist ein Akutfall, das ist ein Notfall, wir müssen jetzt sofort handeln, wir müssen die richtige Faktensammlung rauskriegen und dann wird sich das Problem auch schnell beheben. Radikalisierung ist aber ein sehr komplexer Prozess, der auch Zeit braucht. Das heißt, auch wir müssen uns Zeit nehmen und uns damit wirklich auseinandersetzen, wenn wir der anderen Person helfen wollen. Und da geht es erstmal ganz stark darum zu verstehen, welche Funktion erfüllt Radikalisierung für diese Person im Alltag? Was ist der konkrete Nutzen, den sie daraus zieht?
Also faktenbasierte Entkräftung, ne, dieser Gegenrede, das ist aber doch genau das, was wir im demokratischen System als den richtigen Weg ansehen.
Da muss man natürlich differenzieren. Also prinzipiell ist faktenbasierter Austausch ganz wichtig. Natürlich für unsere Demokratie ist es wichtig, seine eigene Meinung zu haben, die auch zu vertreten. Radikalisierung ist aber ein Phänomen, bei dem das einfach nicht greift. Und natürlich haben wir jederzeit die freie Möglichkeit, uns mit Menschen zu streiten und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Viele von uns haben das auch schon probiert. Und viele von uns haben dann eben auch entsprechend bemerkt, wenn wir online diskutieren oder auch wenn wir mit Familienmitgliedern oder mit Freunden faktenbasiert argumentieren, funktioniert das nicht. Das heißt, da ist wirklich die Herausforderung zu sagen, ich gehe dann einen anderen Weg, der eben auch im Zweifelsfall besser funktionieren kann.
Und andere reagieren mit Kontaktabbruch oder blockieren Verschwörungsanhänger im Netz, auch falsch?
Online rate ich sowieso tatsächlich immer dazu, sich überhaupt nicht auf Diskussionen mit fremden Menschen einzulassen. Es gibt, das ist ein sehr schönes Wort wissenschaftlich, den Online-Disinhibition-Effekt. Das bedeutet, dass Diskussionen online mit fremden Personen einfach viel schneller eskalieren, weil wir unser Gegenüber nicht sehen können und dadurch auch die Regeln, die wir sonst haben und fühlen im Kontakt, eben nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, wir gleiten ganz schnell ab in Respektlosigkeit. Das gilt wirklich für alle, auch nicht nur für radikalisierte Menschen. Und es kommt im Zweifel zwar überhaupt keinen Diskurs und nichts Konstruktives zustande.
Sie geben ja auch Seminare an Universitäten, Stiftungen, fragen Sie nach Beratung. Wer kommt denn in diese Seminare?
Das ist ganz unterschiedlich. Also in der ehrenamtlichen Beratung habe ich vor allen Dingen junge Erwachsene, also so zwischen 18 und 35 Jahren, wo es vor allen Dingen um Angehörige geht oder um Partner, die in radikale Gruppierungen abgleiten und wo es dann einfach natürlich eine große Sorge gibt und eine große Ratlosigkeit. An der Uni unterrichte ich Menschen, die sich auch beruflich einfach mit dem Thema Hass im Netz auseinandersetzen werden müssen und da überlegen müssen, wie kann man da konstruktiv und professionell umgehen. Ich berate aber auch Menschen aus dem dritten Sektor, also EntscheiderInnen, die ja leider auch sehr häufig mit Hass, mit verbaler Gewalt konfrontiert sind und schauen müssen, wie können wir da Wege finden, damit gut umzugehen und uns auch selbst im Alltag zu schützen.
Wo wird denn am meisten für Verschwörungsideen geworben?
Also tatsächlich ist es so, dass Radikalisierung im weitesten Sinne überall stattfindet. Also man macht oft den Fehler zu glauben, Radikalisierung ist so ein Phänomen der Abgehängten oder von Menschen, die vielleicht keinen hohen Bildungsgrad haben oder was auch immer. Aber Radikalisierung findet in allen Gesellschaftsschichten statt, ist einfach ein Phänomen, das uns alle angeht.
Und warum ist es gerade eine Zeit der Hochkonjunktur für Verschwörungsmythen? Zumindest hat man das Gefühl.
Absolut. Es ist aber nicht so, dass die globale Pandemie quasi auf magischem Wege jetzt eine Radikalisierung hervorgerufen hat in der Masse, sondern die Pandemie wirkt als Beschleuniger. Das heißt, dadurch, dass sich jetzt ganz viel verändert, dass natürlich auch viele beängstigende Faktoren eintreten in unser Leben, sorgt das für eine Art von Verunsicherung und das kann Probleme, die schon vorher vorhanden waren, massiv beschleunigen und verstärken. Und das ist das, was wir gerade sehen.
Sie selbst, habe ich gelesen, waren als Jugendliche Teil einer, so heißt es, radikalen Sekte und haben den Ausstieg geschafft. Hatten Sie auch Menschen um sich herum, die Ihnen auf diese Weise geholfen haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ich ganz viel Glück hatte und dass ich immer wieder auf Menschen gestoßen bin, die mich so angenommen haben, wie ich bin, die im Zweifelsfall gar nicht so viele Fragen gestellt haben, sondern ja, die mich einfach akzeptiert haben. Und ich glaube, dass diese soziale Wärme, wie ich immer dazu sage, ein ganz wichtiger Faktor dafür war, ja, diesen Ausstieg zu schaffen und eben auch zu verstehen, dass ich einen Platz in der Welt habe, dass ich da auch willkommen bin.
Haben Sie quasi aus diesem Ausstieg die Schlüsse für Ihre Arbeit gezogen oder haben Sie auch Psychologie studiert oder sich da hineingearbeitet wissenschaftlich?
Ich bin Autodidaktin, kann man sagen. Also ich habe wirklich, seit ich ausgestiegen bin, alles gelesen, was mir zum Thema in die Finger gekommen ist. Also Psychologie, vor allen Dingen Sozialpsychologie, Extremismusforschung und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ich einen großen Vorteil hatte, weil ich auch als Kind mich eher gewundert habe über die Glaubenssätze, mit denen ich groß geworden bin. Also mir kam das alles schon sehr früh sehr merkwürdig vor und ich habe nicht so richtig verstanden, warum Menschen daran glauben. Ich habe mich auch oft gefragt, warum die Gesellschaft sich dafür so überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, dass das der große Motor ist, der mich antreibt, dass ich einfach ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür schaffen möchte, wie gefährlich Parallelgesellschaften sind und dass ich ja ganz klare, konkrete Handlungshilfen anbieten möchte, wie wir uns als Gesellschaft auch diesem Phänomen entgegenstellen können.
Über welche Gruppierung sprechen wir da eigentlich?
Darüber möchte ich nicht sprechen.
Das ist völlig okay. Dana Buchzig über den richtigen Umgang mit Verschwörungsmythen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und am 29. Oktober sprechen wir im nächsten Teil der Reihe Glaub Ihnen nicht über den Einfluss der Gruppe QAnon.